Ja, ich freue mich, dass ich in eurer Mitte sein darf. Ich bin ein Mensch, der sich schnell für gewisse Dinge begeistern kann. Vor allem in meiner Jugend. Ich war begeisterter Fußballer. Ich war begeisterter Musiker in dem Sinn, dass ich mir das alles selber beigebracht habe. Und das hat mir auch immer einen riesen Spaß gemacht. Aber ich hatte ein Problem. Ich war keiner, der konstant war. Also ich konnte gewisse Dinge nie zu Ende bringen. Immer wenn gewisse Dinge mich, sag mal, da kamen gewisse Dinge in mein Leben, die mich dann wieder so ein bisschen irritiert haben, dann war ich mal wieder eine Zeit lang weg. Deswegen, also ich bin nie irgendwo drin wirklich richtig gut gewesen. Man sagt ja nach 10.000 Stunden, wenn einer 10.000 Stunden etwas macht, dann ist er ein Profi. Da war ich weit weg davon. Also irgendwas ist immer dazwischen gekommen. Es ging hoch, mal runter. Und ich bewundere wirklich Menschen, die so konstant sind, die wirklich immer so auf einer Linie fahren und ihr Ding so durchziehen. Geistlich gesehen habe ich aber noch nie einen Mensch kennengelernt, der immer sagt, ich bin konstant geistlich ganz oben. Ich bin immer diszipliniert. Ich bin immer auf Wolke ganz oben und gib alles, sondern in der Regel ist es ja so, dass das Glaubensleben ist wie so eine Diabeteskurve, Zuckerkurve. Die geht mal hoch, dann geht's wieder mal runter, hoch und runter. Und ich denke, weiß nicht, wie eure Erfahrung das ist, so kenne ich's auch. Und das Wichtige dabei ist, dass man sich immer wieder als Nachfolger Jesu ausrichtet. Gerade wenn die Kurve so ein bisschen nach unten ist, dass man den Blick wieder nach oben richtet und sich ganz neu vom Herrn beschenken lässt, dass man wieder den Blick nach droben hat. Und das soll auch unser Thema heute Mittag sein, dass wir wieder ganz neu, wo du auch stehst, ob in der Kurve oben oder in der Kurve ganz unten oder so Mitte drinnen, dass wir einfach wieder uns ausrichte, hey, es ist die himmlische Hoffnung, die himmlische Berufung und nicht die irdische Sichtweise, die uns motivieren soll. Und das ist das Thema, die himmlische und irdische Berufung, auch natürlich gerade in der Endzeit, dass wir uns neu ausrichten. Und ich möchte das anhand von ein paar Punkten tun. Zuerst mal wollen wir uns, wenn es um die himmlische Ausrichtung geht, gucken, wer gibt es eigentlich vor? Wer gibt uns ein Muster, woran wir uns hangeln können, wo wir Motivation finden, dass wir den Blick nach droben richten. Das wollen wir einmal im ersten Punkt machen und dann natürlich auch gucken, warum das wichtig ist, dass wir uns immer wieder ausrichten, denn wir auch, ich sag mal, das wird dann der zweite Punkt sein, auch unter Gläubigen ist nicht normal, dass der Blick immer nach oben ist, sondern je nachdem, wie man sich anstecken lässt, kann der auch irdisch gerichtet sein. Und dann wollen wir natürlich im letzten Punkt gucken, was sind die Merkmale für jemanden, der den Blick nach oben richtet. Also diese drei Punkte, klassisch drei Punkte, wollen wir miteinander angehen. Nochmal zum Ziel, dass wir uns in die himmlischen Regionen wieder neu ausrichten. Und das Erste, oder ich lese erstmal den Text, den habe ich aus dem Philipperbrief, Philipper 3, Verse 17 bis 21. Wer seine Bibel dabei hat, darf mitlesen. Philipper 3, Verse 17 bis 21. Und da sagte Paulus, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Soweit unser Text. Nochmal, es geht um die himmlische Ausrichtung im Gegensatz zur irdischen Ausrichtung. Und der erste Punkt ist das Vorbild für die himmlische Ausrichtung. Wir müssen als Christen, oder wir dürfen, das ist ja das Vorrecht, uns ja an gewisse Muster langhangeln. Wie machen das andere vor uns? Wie haben die das getan? Und hier sagte Paulus in Vers 17, er ist derjenige, den wir zum Vorbild nehmen dürfen. Ihn dürfen uns zum Vorbild nehmen. Das Wort, das hier steht, ist auch Muster oder ein Abbild. Das heißt, Paulus hat es uns vorgemacht, wie wir uns in der Spur Christi bewegen und uns himmlisch ausrichten. Er sagt, warum kann er das? Warum kann er sagen, warum hat er diese Freimut zu sagen, hey, ihr dürft an mir sehen und ein Vorbild nehmen? In 1. Korinther 11, Vers 1 sagte Paulus genau das gleiche Kerbe. Er sagt, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Das heißt, Paulus hatte sich zum Ziel genommen, das war eigentlich das größte Ziel, das Paulus hatte. Er sagt ja mal, sein größtes Ziel ist, dass er in Christus erfunden wird. Er hat Christus als Vorbild genommen, das in seiner Praxis so umgesetzt durch den Heiligen Geist, dass er wiederum sagen kann, ihr nehmt mich zum Vorbild. Und das ist was Wunderbares. Wenn ich heute Vorbild suche, ich habe lange in meinem Christsein Vorbilder gesucht, auch als ich neu bekehrt war. Natürlich kann man sagen, ja, Jesus ist unser Vorbild, Paulus. Aber ich hatte ja auch jemand gebraucht, sagen wir, den ich sehe von aus. Und als ich das nicht gefunden habe, habe ich gemerkt, warte mal, wenn ich die Paulusbriefe sehe und lese, oder auch die Evangelien, da habe ich genug Vorbilder, dass ich einfach umsetzen muss. Also Paulus sagt, er ist ein Vorbild, dem ich nachahmen soll. Ich habe das mir so vorgestellt. Ihr kennt ja sicher Van Gogh. Van Gogh, der große Maler, der hat ja verschiedene Bilder gemalt, unter anderem so eine Sonnenblume. Und wenn Van Gogh fürs Original steht, und jetzt ist unter uns einer, der möchte gerne malen oder zeichnen, dann ist es eine gute Übung, wenn ich den nachahme, dieses Bild. Und das ist natürlich, wenn ich Van Gogh nachahme mit meinen bescheidenen Zeichenfähigkeiten, dann sieht es in der Regel, man kann, glaube ich, noch erkennen, dass ich eine Sonnenblume male, aber es ist weit von dem entfernt, was Van Gogh gemacht hat. Ja, wenn jetzt einer schon lange dabei ist und, sag mal, auch einen gewissen Fortschritt gemacht hat, dann kommt der dem schon sehr ähnlich. Und wenn einer ganz gut ist, dann kann er das so hinbekommen, dass man es fast nicht mehr erkennen kann. Aber es wird nie ein Original werden, denn das Original hat Van Gogh gemalt. Und so ist es im Geistlichen. Es gibt ein Vorbild, dem wir nachahmen sollen, nämlich Jesus Christus. Wir werden nie ans Original drankommen, hundertprozentig. Aber wir dürfen Schritte machen dahin, dass wir diesem immer ähnlicher werden. Und das ist auch unser großes Ziel. Und das gilt für die Endzeit oder ob wir keine Endzeit haben, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und in 2. Korinther 3, 18, das ist das Programm für die Jesus-Ähnlichkeit, da sagt er, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Also Paulus sagt uns das Ziel, und er macht ja das im Kontext, da sagt er einmal im alten Bund, der war ja schon herrlich, und Mose, selbst wenn er im alten Bund in die Gegenwart Gottes gegangen ist, dann war das herrlich, so dass er sein Gesicht verhüllen musste. Wie viel mehr im Neue Bund, dass wir Gläubigen immer mehr verklärt werden in das Angesicht Jesu Christi. Das ist unser großes Ziel, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Und Paulus sagt jetzt, wie geschieht es? Wie macht man das? Nehmt unter anderem mich zum Vorbild. Wie, wenn wir in unseren Text gehen, wie geschieht es, dass ich, sag mal, umgestaltet werde, indem ich sehe. Paulus sagte hier in Vers 17, nochmal Ausgangs 6, werdet meine Nachahmer, Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Das heißt, ähnlicher werde ich, indem ich auf die Vorbilder sehe. Und zwar, hier steht das Wort, das heißt Befehlsform, das sollst du tun, du sollst sehen auf die Vorbilder, und zwar beständig, immer wieder. Also im Präsens aktiv. Du musst immer ganz genau, das Wort sehen hier heißt ganz genau beobachte, wie tun es die anderen, wie tut es der Herr Jesus, wie tut es der Paulus. Dann werden wir verwandelt anhand der Vorbilder. Und das ist etwas, das ich gemerkt habe, das funktioniert. Und jetzt auch wieder beim Bild des Zeichnens oder Malen. Ich habe Trauma aus der Jugend. Und zwar musste ich in der Abschlussprüfung, eigentlich war ich ja ein Sportler und hätte Sport gemacht, aber ich habe mir die Kreuzbänder abgerissen und jetzt habe die mich in die Malklasse gesteckt. Ich verstehe bis heute nicht, warum sie das durchgekriegt haben, aber ich musste auf einmal malen. Und ich war absolut talentfrei. Also ich habe dann zum Schluss 5 gekriegt für eine Blume, die ich gemalt habe, und das war schon sehr gnädig. Also es war wirklich eine Katastrophe. So, und jetzt habe ich gesagt, mit 44, letzter August habe ich angefangen und wollte das Trauma loswerden, indem ich gesagt habe, kann ich wirklich nicht zeichnen? Und dann wollte ich es nochmal wissen, habe in Partei nach angefangen und jetzt habe ich gemerkt, ich bin jetzt 10 Monate dabei. Und von dem, was ich früher gemacht habe, also man konnte das nicht erkennen, was es überhaupt ist, in 10 Monaten habe ich eine gewisse Entwicklung gemacht, wo jetzt selbst das erste Mal meine Frau mich gelobt hat und hat gesagt, ja, das hast du aber gut gemacht. Ja, man kann es erkennen. Und dann habe ich jetzt was gemerkt. Das hat nichts mit Talent zu tun, auch beim Zeichnen nicht. Das ist gut, wenn du eine gewisse Ader hast, aber was dazu nötig ist, ist einmal konstant, dass du dabei bleibst, immer wieder übst. Und das andere ist, dass du genau beobachtest beim Zeichnen. Dass du genau hinguckst, was sind das für Linien, wo setzt er das Schatten, und auf einmal funktioniert das immer besser. Ja, ich bin lang davon entfernt, noch weit davon entfernt, gut zu sein, aber das Beobachten und diese Konstanz, die ist es. Und genau das gilt auch fürs Geistliche. Und das ist, denke ich, unser Problem. Wir leben in so einer schnelllebigen Zeit, wo alles schnell, schnell, schnell ist, da instant, hier mal schnell was bestellen und da schon wieder sein, dass wir uns auch selbst für die geistlichen Dinge keine Zeit mehr nehmen. Bibel, bete, sag mal, auch Predigt aufmerksam zuhöre, mal gucke, was der andere Bruder mit mir redet, wo ich was lernen kann. Das geht alles so hin und her. Und deswegen denke ich, ist es ganz gut, dass man mal den Gang zurückschaltet und einfach mal wieder ganz genau hinguckt. Auch beim Bibellesen. Was steht da? Was mache ich da? Und Paulus sagt, das sollen wir letztendlich tun. Auch beim Bibellesen, wir sollen Nachahmer werden. Und da steht ein Wort, das heißt imitieren. Das, was ich lese, soll ich imitieren. Da geht es nicht darum, dass wir, das habe ich auch gedacht, dass man zum Beispiel jetzt von der Kleidung jemand imitiert. Ja, als ich so frisch zum Glaube kam, da habe ich gedacht, die ersten Leute, mit denen ich, die waren auf einmal alle so gleich gekleidet. Und da habe ich gedacht, wenn ich mich auch so kleide, dann werde ich frommer und ein Vorbild. Das hat ja damit nichts zu tun, sondern die geistlichen Lehren. Wie hat es der Paulus gemacht? Wie ist er mit Menschen umgegangen? Das soll ich imitieren. Und das ist der Punkt. Ich habe immer geglaubt, als Neubekehrter zumindest, wenn wiedergeborene Christen zusammen sind, auch in einer Gemeinde, da ist jeder ein Vorbild automatisch. Jeder ist ein Vorbild automatisch. Aber die Frage ist, was für ein Vorbild ist er? Und es ist wichtig, dass wir uns die rechten Vorbilder suchen. Ich werde gleich noch eine Frage stellen. Wichtig ist, dass wir uns die rechten Vorbilder suchen. Als ich früher dann meine Gitarre, ich habe mir selbst Gitarre beigebracht, das ist wunderbar, weil du sparst einen Haufen Geld, aber eine Gefahr ist dabei. Du kannst dir gewisse Haltungen und Griffe falsch beibringen. Deswegen ist es wichtig, an wem orientieren wir uns. Und gerade in unserer Zeit der Medien, auch der christlichen Medien, ich muss immer gucken, wer ist mein Vorbild? An wem orientiere ich mich? Aus der Erfahrung weiß ich zum Beispiel, habe ich selbst, ich habe Geschwister gehabt, an denen ich mich anfangs immer orientiert habe, wo ich heute sagen muss, der eine war rechtsextrem in dem Sinn, dass er sehr gesetzlich war. Das war dann für mich, habe das nachgemacht. Später bin ich in die Schiene gekommen, dass ich sehr liberal wurde, auch mit der Sünde. Da war der andere Bruder, den ich mir zum Vorbild genommen habe. Man muss letztendlich immer die Mitte finden. Und deswegen ist wichtig, dass wir die rechten Vorbilder haben. Am Samstag rede ich auch noch mal über Vorbilder. Aber wichtig, dass wir uns hier, sagen wir, in der Spur finden. Und der Paulus sagte hier, ich soll mir Paulus als Nachahmer nehmen, als Vorbild und diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wisst ihr, ist eigentlich was Tolles. Wir müssen nicht nur auf die biblische Vorbild, das ist natürlich super, aber ich habe das Thema jetzt auch in der Bibellehre mal behandelt gehabt und da habe ich die Leute gefragt, wer sind eigentlich eure Vorbilder im Glauben? Und da kam ganz sagen wir, profane Aussage, nicht große wie Georg Müller oder Paulus, sondern meine Eltern zum Beispiel wurde genannt oder mein Bruder in der Gemeinde. Und das ist wichtig, dass wir die rechten Vorbilder haben und dann uns natürlich dann auch die Frage stelle, was bin ich eigentlich für ein Vorbild? Ich habe eins gemerkt, die Leute gucken, du bist ein Vorbild, ob du es wahrhaben willst oder nicht. Und es ist wichtig, dass wir uns hier, denke ich, ganz neu ausrichten. Auf wen, erster Punkt, schließen wir hier ab, auf wen siehst du? Wer ist dein Vorbild? Habt ihr Vorbilder? Ahmt ihr ihnen nach? Sollen natürlich die rechten Vorbilder sein. Wie, das sagt er hier, wandeln dieser Alltags, die Umsetzung in den Alltag, welche Ausrichtung hat dein Lebensalltag? Ja, wo hast du da? Nochmal, auch gerade die Medien, die uns ja sehr prägen, auch die Jugend, hier haben wir jetzt nicht so viele Jugendliche unter uns, aber das saugen die ja alle auf. Was geben wir unseren Jugendlichen als Vorbild weiter? Das ist das größte Vorbild, der Herr Jesus, Philipper 2, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Ich dachte heute, als ich im Garten saß, noch kurz ausgeruht bin, was für ein Vorbild gebe ich eigentlich meiner Tochter oder meiner Frau, wenn ich da auf der Liege sitze, ja, und kurz ausruhe, bin ich ein Vorbild für die? Wichtig ist, dass wir hier uns selbst prüfen. Ich möchte die Frage zum Schluss hier, erster Punkt, wo sollte man dich nachahmen? Wo denkst du, bist du nachahmenswert? Auf der anderen Seite, wo denkst du, dass du vielleicht irgendwo Mangel hast, wo du sagst, nein, in diesem Punkt lieber nicht, wo wir uns vielleicht vom Herrn ganz neu, sagen wir, als Vorbilder auch ausrüsten können. Okay, also erster Punkt, das Vorbild für die himmlische Ausrichtung, unsere Vorbilder, die wir uns nehmen sollen. Warum ist das wichtig? Das führt uns zu Punkt 2, weil es auch falsche Vorbilder gibt. Vorsicht vor Menschen mit irdischer Ausrichtung. Und genau vor denen warnte Paulus die Gemeinde in Philippi und auch uns, denn es gibt auch die Vorbilder, die irdisch gesinnt sind. Ich lese uns gerade nochmal Vers 18 und 19. Da heißt es, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Das ist eine harte Aussage. Paulus sagt, es gibt viele, die wandeln als Feinde des Christus. Ich habe mich gleich gefragt, was sind das für Leute? Woher kommen die? Paulus nennt es nicht explizit. Er sagt nicht, genau das sind diejenigen. Wenn man mal so guckt, das können verschiedene Leute sein, das können gesetzestreue Judaisten sein, die damals reingekommen sind. Bauch, Gott ist der Bauch, das heißt Speisevorschriften. Es können aber genauso gut Liberale sein. So Richtung Gnosis, die dann gesagt haben, es ist egal, was du mit deinem Körper machst, Hauptsache der Geist, das Fromme stimmt, aber was du letztendlich Sünde und so, ist nicht so wichtig. Es können beide Richtungen sein. Wie gesagt, man weiß es nicht ganz genau, aber eins ist klar und das ist das Wichtige. Hier waren Leute, und es waren nicht Leute, die irgendwo da draußen rumgehangen sind, sondern das waren Leute, die, sag mal, in der Gemeinde waren, die waren bekannt. Ich habe mal im Kommentar nachgeschlagen, was die so sagen. Es kann auch sein, dass die sogar Ämter gehabt haben in der Gemeinde. Ja, die waren bekannt, das waren Vorbilder. Und dies, Paulus muss hier sagen, das sind Feinde des Kreuzes. Und ich denke, das sollte uns zum Nachdenken geben, egal was für, ob die gesetzlich waren oder liberal waren, eins ist klar, die waren nicht in der Spur. Die waren nicht, sag mal, in kindlicher Einfalt am Evangelium, am Herrn Jesus, sondern sie sind abgeirrt, wie eine Straßenbahn aus der Schiene. Wenn die aus der Schiene springt, dann ist die nicht mehr in der Spur, dann kannst du sie nicht mehr gebrauchen. In Vers 19 wird ja das noch weiter genannt, diese Merkmale. Aber, denke, für uns ist hier wichtig, es sind viele, die als Feinde des Kreuzes dort agieren. Und das ist mir so ein Punkt, wo ich sage, die Masse ist es halt doch nicht. Die Masse ist nicht der Maßstab, ob etwas recht oder falsch ist. Er sagt nicht alle, aber er sagt, viele, die dort sind, sind Feinde des Kreuzes. Und das erinnert mich immer an dieses Jesuswort aus Lukas 12, wo er sagt, es ist die kleine Herde, die mir nachfolgt. Es ist nicht die Masse. Paulus sagt in 1. Korinther 4, 6, dass wir nicht mal über das Geschriebene hinaus drüber denken sollen, sondern einfach einfältig gegenüber Christus an Bord Gottes bleibe. Und wenn das nicht geschieht, wenn wir außerhalb dieser Spur gehen, dann ist es gefährlich, dass man sich so weit entwickeln kann, dass man Feind des Kreuzes wird. Ist ja interessant, vielleicht nur als, wir haben ja gerade gehört, wir sollen Paulus als Vorbild nehmen. Mir hat dieser Vers 18 schon sehr viel gesagt. Er sagt, was können wir denn hier lernen vom Vorbild des Kreuzes? Nur ein Nebensatz. Er sagt, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe. Wisst ihr, Paulus wurde nicht müde, den Gläubigen immer wieder oft dasselbe zu sagen in Bezug auf ihr Lehrer. Wisst ihr, ich frage mich manchmal auch, was soll man noch predigen? Ich bin jetzt 7 Jahre in einer Gemeinde, ich meine, andere sind schon jahrzehntelang in einer Gemeinde. Ich denke mir, du wiederholst dich so oft. Auf der anderen Seite weiß ich als gar nicht mehr, was ich letzten Sonntag gepredigt habe. Wenn ich es nicht weiß, dann wissen es wahrscheinlich die Gläubigen erst recht nicht. Ja, wir sind vergesslich. Aber ich denke mir oft, oh, schon wieder dasselbe zu holen. Jetzt hören wir heute wieder die irdische, das wissen wir ja alles. Aber Paulus sagt auch in Philipper 3, er sagt, mich werde nicht müde, euch immer wieder dasselbe zu schreiben. Warum? Es macht euch gewiss. Ja, man muss sich immer wieder die Dinge ins Gedächtnis rufen, himmlisch, irdisch. Und er sagt hier, ich sag's euch oft. Also wir brauchen nichts Neues aus dem Hut zaubern. Aber auf der anderen Seite sieht er auch hier diese Einstellung, wo er sagt, ich sag's euch wie? Besserwisserisch, hochmütig, weinend. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Vorbild. Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Dinge, auch Paulus ist in Bezug auf ihr Lehrer immer sehr strikt und radikal, er nennt sogar die Leute beim Namen, da macht er keine Kompromisse. Man darf aus Sünde nicht abschwächen, keinster Form. Nur denke ich manchmal auch, wie sage ich es meinem Kind? Also Kinder, jetzt nicht meinem Kind, meinem leiblichen Kind, sondern wie sage ich es meinen Geschwister? Wisst ihr, ich denke manchmal auch, wir Christen, wir haben manchmal auch, es gibt Leute, die haben eine Art, die ist, sagen wir, nicht sehr gewinnbringend. Und auch wenn wir für die Wahrheit einstehen, was ist meine Haltung? Bei Paulus geht es hier nicht darum, dass er wieder etwas geschwätzt hat, nur damit er, sagen wir, es gesagt hat, sondern er hat Sorge um die Gemeinde, er hat Sorge um die Gläubigen. Ich denke, das ist auch, wie sagen wir, wie weisen wir auf gewisse Dinge, auch auf gewisse Fehlentwicklungen hin in der Wahrheit. Ich sage es ganz ehrlich, als ich so das erste Mal auch auf, ja, in gewisse Kreise war und dann hatte Prediger, und da gehe ich jetzt schon jahrelang hin, der hat das erste Mal das gepredigt, dann hat das zweite Mal dasselbe gepredigt, das dritte Mal, das vierte Mal. Als ich das erste Mal da war, da wurde ich immer kleiner. Beim zweiten Mal, ich wurde immer kleiner, hat immer dasselbe angesprochen. In jeder Konferenz sagte er immer genau das und dann wurde ich kleiner und dann hat mich schlecht gefühlt. Er hat recht gehabt von der Aussage her. Nur wenn ich es beim 10. Mal immer noch höre, mittlerweile macht es mir nichts mehr aus, wenn ich das höre. Aber irgendwie muss ich doch auch mal, ich sag mal, muss man immer mit dem Hammer draufschlagen? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine ein bisschen. Auf der einen Seite die Wahrheit zu sagen, auf der anderen Seite, wisst ihr, was ist mir geholfen, wenn ich jemanden in der Gemeinde habe und sage, nur mal ein Beispiel, Scheidung ist Sünde. Scheidung ist Sünde. Das weiß der auch. Nur muss ich das jede Woche immer wieder sagen, wenn ich weiß, der sitzt drinnen, nur damit ich meine Dinge, und immer wieder sage, der wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Wisst ihr, man muss Wahrheit sagen. Nur, das ist jetzt eine persönliche Sache, ich merke manchmal, wir gehen so um, wenn da Leute von draußen reinkommen, ich weiß nicht, ob wir die gewinnen. Nochmal, ich bin nicht liberal geworden, nur wie sage ich es meinem Kind? Ja, wie sage ich gewisse Dinge? Paulus sagt es zumindest weinend. Gut, jetzt würde ich den Bogen kurz spannen. Wir sind ja Feinde des Kreuzes. Nochmal, vor 2000 Jahren, wir wissen nicht genau, aber wir sind ja hier in einer Endzeitkonferenz. Ich möchte mal den Bogen schlagen zu uns. Wir wollen ja auch was mitnehmen, sag mal, für den Zeitgeist. Wo finden wir heute Feinde des Kreuzes? In unseren Gemeinden. Wo ist da die Gefahr, dass sich da Leute einschleichen? Und jetzt muss ich natürlich dazu sagen, in Vers 19 werden die ja charakterisiert als solche, die ins Verderbe gehen. Das möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich die Gruppe, dass die alle ins Verderbe gehen. Aber wir haben heute gewisse, vielleicht lest ihr als Idea Spektrum, ich lese es eigentlich, das hat mir jetzt ein Bruder mitgegeben, rauskopiert. Es gibt sogenannte Neo-Evangelikale. Sagt es euch was? Also Evangelikale, wisst ihr ja, Evangelikale sind diejenigen, die vor vielen Jahren sich zusammengeschlossen haben gegen den liberalen Einfluss der Kirchen. Und das waren die Bibeltreue sozusagen. Das war natürlich sehr breit gefächert, das wurde immer breiter. Heute hat der Begriff Evangelikale ja kaum noch was zu sagen. Aber jetzt gibt es die sogenannten Neo-Evangelikalen, die Neu-Evangelikalen. Und die kommen in die bibeltreuen Kreise, in unsere Kreise, in diejenigen, wo man sagen kann, das sind noch die, zumindest teilweise, die noch klarer stehen. Und ich möchte uns gerade mal die kurz skizzieren, weil vielleicht der ein oder andere auch solche Einfluss schon in seiner Gemeinde, wenn er noch eine hat, das wird immer größer und präsenter. Und zwar diese Neo-Evangelikalen, ich meine, wenn man die Bibel kennt, dann ist das ja gar kein Thema, dann weiß man, dass die falsch liegen. Aber die haben ein sehr frommes Vokabular und die Rede ungemein gut rhetorisch. Deswegen, was machen diese Neo-Evangelikale? Die sind vor allem in den ethischen Fragen, also wie gesagt, die nehmen das gleiche Vokabular wie wir auch. Ja? Aber sie sagen zum Beispiel in der ethischen Frage, dass gleichgeschlechtliche Liebe normal ist. Und dass Gott es segnet. Also sie sagen eigentlich genau das Gleiche, wie die evangelische Kirche sich schon lange auf die Fahne schreibt. Die ja selbst beim Christopher Street Day ganz vorne mitfährt. Das weiß ja jedes Kind, dass die evangelische Kirche, sag mal, abgefallen ist. Aber jetzt kommt so eine Gruppe in die Kreise von uns und beeinflusst viele, viele, vor allem junge Menschen. In ethische Frage. Was sie auch machen, ist, sie heben dieses dualistische Weltbild auf. Sie sagen zum Beispiel, es gibt weder Himmel noch Hölle. Es gibt weder Erde noch Gemeinde, in dem Sinn Welt oder Gemeinde, sondern das ist alles aufgehoben. Das heißt, es gibt keine Verlorenheit mehr. Die Liebe hat letztendlich das letzte Wort. Wir müssen uns nicht absondern von dieser Welt, wir müssen sie im Gegenteil, und das ist das Nächste, was ich da sage, Anschluss an die heutige Lebenswelt finden. Vor allem im sozialen und ökologischen Bereich. Also sozial, wir müssen Gerechtigkeit aufbauen, als Gemeinde in die Welt gehen, Gerechtigkeit schaffen, sei es unter Prostituierte, sei es was auch immer, da wo Ungerechtigkeit ist. Und das andere ist, dass wir, sagen wir, den Klimawandel aufheben müsse, sozial Plastik sammeln, auf die Straße gehen, für E-Autos eintreten, was auch immer die alle machen. Das ist jetzt so, dass man das in unseren Gemeinden heute, dass es Einfluss hat. Natürlich hat nicht jeder von denen die gleiche Agenda, aber es ist eine große Gefahr. Und natürlich, so Leute wie Georg Müller zum Beispiel, die Weiße Häuser gegründet haben, oder die Pietisten, christliche Schule, das ist ja etwas Gutes. Aber bei denen hat halt eins gestimmt, sie hat das Evangelium. Das stand im Zentrum. Und heute nimmt man diese Sachen und macht sie zu einem neuen Evangelium. Und das, was halt, denke ich, wo der Spaß auch aufhört, und das ist der letzte Punkt hier bei dieser Neo-Evangelikale, es ist halt eine brutale Bibelkritik. Also das, was geschrieben steht, kann man heute so nicht mehr nehmen. Ja, also Paulus zum Beispiel, wenn er sagt, die Frau darf nicht lehren, dann ist natürlich Paulus sehr kulturell geprägt von seiner Zeit. Er hatte auch nur eine eingeschränkte Sicht. Heute muss man das anders sehen. Und deswegen gibt es auch in vielen Gemeinden heute Ältestinnen und Predigerinnen und was weiß ich, was es alles gibt. Und das ist normal. Also wenn ich mit meinen Brüdern so aus meinem Jahrgang so spreche, mit denen ich studiert habe, und ich setze mich mit denen an den Tisch und sage, hey, Geschwister, wir können so nicht mehr zusammenarbeiten, weil ihr macht Dinge, dann wisst ihr, was die mir sagen. Ja, Sven, du liest es halt so, 1. Timotheus 2, eine Frau darf nicht lehren. Ich lese das ganz anders. Und der dritte Bruder liest es wieder ganz anders. Wisst ihr, dann hast du auf einmal so eine Ebene, wo du alles schwammig hast. Und ich denke, dass man hier einfach bei diesem Grad, bei diesen Neo-Evangelikalen, wenn das euch mal in den Sinn kommt, und das beeinflusst ja die Gemeinden. Ich sag's nochmal. Und ich habe jetzt neulich von einer Frau gehört, die hat mir gesagt in der Gemeinde, sie haben den Pastor abgesetzt und jetzt haben sie sich einen reingeholt. Das ist ein Manager. Und der Manager, der hat gar nicht mehr viel mit dem Glaube zu tun, aber der möchte halt neuen Pep reinbringen. Und das sind genau die Leute, die gucken und sagen, oh, solche Neoevangelikale, die kommen ja gut an. Bringt die mal zu uns und lasst die mal einen Vortrag halten. Deswegen möchte ich uns hier zum Punkt 2, zum Schluss, einfach nur mal ein paar Namen nennen, falls das euch mal bei euch hörbar wird, dass es bei euch klingelt. Ich denke, die Bewegung Worthaus, ich weiß nicht, ob das ein Name ist, das ist genau diese Richtung. Das ist eine große Bewegung, Worthaus, die wird immer größer, vor allem im Internet. Und da gibt es Menschen wie Thorsten Dietz zum Beispiel, Siegfried Zimmer ist einer von diesen Menschen, Tobias Feix, auch Wiedenesch, die Ausbildungsstelle. Das sind alles diese Dinge, wo genau diesen Wind reinbringen, immer mehr. Und wenn sich jetzt einer aufregt und sagt, warum sagst du jetzt die Namen auch noch, weil Paulus auch manche Dinge beim Namen nennt. Und mir geht es nicht darum zu sagen, wie ich die Geistel stehe, das interessiert mich gar nicht. Da bin ich auch nicht derjenige, der den Stab drüber bricht. Nur mir geht es darum, so wie beim Paulus, das sind Wölfe im Schafspelz. Gell? Und mir liegen dann die Gläubige doch noch am Herzen und auch die Gemeinde, dass man auch hier wirklich aufpasst. Wie gesagt, und jetzt gehen wir wieder zum Ausgangstext zurück. Paulus sagt ja, ihr Ende ist das Verderben. Ich sage nicht, dass nicht jeder Neo-Evangelikale das Ende des Verderbens ist. Das sage ich nicht. Nur, wir müssen aufpassen auf unserer Schiene. Ja? Aber Matthäus 7,13 sagt er, und das ist das Wort, wo wir immer wieder auch gucken müssen, sagt, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird ins Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und das zeigt uns einfach, dass man mit dem biblischen Evangelium nicht spielen kann. Ja. Ich und du, wir sind Gesandte an Christi Stadt, wir sind Botschafter. Wir sind dazu gerettet, sagt Paulus, damit wir wiederum nicht uns selbst leben, sondern für den, der uns erkauft hat. Das heißt, was nehme ich mir raus, wenn ich auf einmal den biblischen Maßstab umändere, links- oder rechtsliberal, und mir mein eigenes Evangelium bastel und so noch andere Leute verführe? Ich denke, hier müssen wir groß aufpassen. Und er sagt, ihr Ende ist das Verderben. Ich möchte uns noch hier Kolosser 1, Vers 21. Wisst ihr, man kann immer sagen, ganz schnell, ja, wir sind ja alle gerettet, uns kann nichts passieren. Ich lese uns gerade mal Kolosser 1, 21. Weil, wisst ihr, auch wenn man solche Namen dann sagt, oh, nee, aber willst du uns das Heil absprechen? Nein, das will ich nicht. Aber was sagt denn Kolosser 1, 21? Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches, durch den Tod, um euch heilig, tadellos, unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Das heißt, vollkommenes Erlösungswerk. Aber jetzt kommt die Bedingung. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet, das heißt im Evangelium bleibt, und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Und gerade bei diesen Neoevangelikalen ist es so, dass man dann so weit geht, dass man das Sühneopfer leugnet, das Kreuz leugnet, die Sünde verharmlost. Und Entschuldigung, da wo die Sünde verharmlost ist, ja, wo brauche ich dann noch ein Sündopfer? Ja. Und wenn man dann noch die Bibel verwässert, dann habe ich nichts mehr. Von dem her ist das hier eine große Warnung. Ihr Ende ist der Bauch, das heißt, die sind sehr sinnlich, irdisch gesinnt, sie sind fleischliche Begierden, denen sie nachjagen. Ich meine, ich habe auch oft Lüste und Begierden. Ja, wir sind ja immer noch auf der Welt, aber ich darf mich davon nicht gefangen nehmen lassen. Ja, also ich habe auch mal Lust auf irgendwas. Aber hier ist ein Dauerzustand. Und ihre Schande, sagen wir, sie rühmen sich ihrer Schande, heißt es, sie sind irdisch gesinnt. Und das ist hier letztendlich die Gefahr, da wo ich nicht mal mehr merke, dass ich eine Schande fürs Evangelium bin, wo ich mich so stark anpasse und nur noch nach der Welt strebe und gar keine Abgrenzung mehr habe. Da sagt Paulus, dann wird's gefährlich. Das ist eine irdische Gesinnung. Das ist falsch. Okay, Punkt 2 war Vorsicht vor Menschen, die Feinde des Kreuzes sind. Wir wollen himmlisch uns anhand von Paulus ausrichten. Und es führt uns zum dritten und letzten Punkt, der ist auch kurz. Wie mache ich es jetzt richtig? Was sollte mich als Bürger oder als Gläubiger auszeichnen? Und da möchte ich uns noch drei Dinge an die Hand geben. Was ist meine himmlische Hoffnung. Was sollte ich tun? Natürlich hier nicht allumfassend, aber er sagt hier, das erste, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel. Und das ist ein Punkt, den ich mir immer wieder sagen muss, in all diesen Begebenheiten, sei es gemeindlich, sei es ihr Lehre, meine Heimat ist da oben, mein Bürgerrecht. Ich denke, uns geht es alles so, dieser Zwiespalt zwischen, ich bin ein Himmelsbürger und trotzdem bin ich noch hier ein Bürger auf der Erde, das ist manchmal eine Spannung, die ist schwer auszuhalten. Gerade in Bezug, ich weiß nicht, ob ihr, also ich lese oder ich gucke gerne mal Nachrichten, ich lese gerne auch mal die Zeitung und gucke, was ist da los. Gerade in Bezug auf, hier steht ein Wort, das heißt meine Politik, das Politische, mein Streben ist nicht das, was hier auf der Erde ist, sondern das, was mein Herr im Himmel sagt. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Zustände hier, sagen wir nur in Deutschland seht, die Politik, und guckt mir das an, da muss ich manchmal sagen, es ist besser, ich gucke wieder auf den Himmel, weil das tangiert mich oft, dass ich, kennt ihr das Wort, närrisch werde. Ich kriege schlechte Laune. Ja, ich ziehe, das lässt mich runterziehen. Da bin ich nicht so sanftmütig dann. Dass ich, je mehr ich mich von dem infiltriere lasse, was hier geschieht, jetzt auch auf Politisches, kann ich ja kaum noch anschauen. Und die Gläubigen sagen dann eben, oh, wir wollen die arme Menschen, die Regierung und alles ist so gottlos. Ich sage immer, ja, warum glaubt ihr, warum wir so eine Regierung haben, die so gottlos ist? Weil wir das wollen. Nicht wir, aber die Menschen da draußen, die wollen genau das, was wir gerade haben. Die wollen Toleranz, die wollen keine Gesetze mehr, göttliche Gesetze, die wollen das tun, was sie wollen. Und deswegen hat Gott uns auch ganz klar mit so einer Regierung gesegnet, in Anführungszeichen, damit wir genau jetzt das haben. Und das ist immer dieses Spannungsfeld, was soll ich jetzt tun? Die Bibel sagt, was machen wir als Himmelsbürger? Wir beten für die Regierung. Ja, das kann ich tun. Aber ich bete nicht, sag mal, dass hier alles umgestaltet wird, so wie es manche Geschwister tun, sondern ich bete, dass ich und du, dass wir gottesfürchtiges Leben hier in Ruhe führen können, solange es Gott noch hier zulässt. Ja, und dass Gott noch Menschen dort drin rettet, die so verblendet sind. Ja, das ist die eine Sache, ich bete. Aber ich fange doch nicht an, wie es dann auch wieder die Geschwister tue. Sie melden sich in der Partei an und gucke dann, dass sie die Welt hier nochmal retten. Wisst ihr, wenn ich die Leute sehe, die treffen sich mit dem Bürgermeister, die holen sich in die Gemeinde, der nicht gläubig ist, und dann beten sie miteinander, dann tun sie sich in der Partei anmelden. Ist das unser Auftrag? Aber bete ist gut. Und natürlich auch, das ist wieder das Spannungsfeld, Epheser 5, 11 sagt, wir sollen auch die bösen Dinge beim Namen nennen. Ja, wir müssen ja nicht über alles schweigen, nur wo ist dann die Grenze? Ich darf mich davon nicht so in Beschlag nehmen lassen, dass es mich selbst tangiert und mich wieder so auf diese irdische Ebene führt. Ich denke, das muss jeder für sich selbst wissen, wie weit er da geht. Aber frag dich, was beschäftigt dich vorrangig? Das Irdische, was hier ist, oder das Himmlische? Wir, und das sagt Paulus hier als zweiter Punkt, unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir auch den Herrn Jesus erwarten. Und das ist das Zweite für die himmlische Ausrichtung, dass ich ein Bürger des Himmels bin und dass ich was erwarte, dass wir ein ökologisches Paradies bekommen, eine Christianisierung, dass wenn man dann alles christlich gemacht habe, dass dann der Herr Jesus wiederkommt, dass wir Weltfrieden bekommen. Wir erwarten Jesus. Das ist das Einzige, was ich warte. Meine Frau sagt es oft so schön, hoffentlich kommt er bald. Lieber gestern als heute. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich, dass Gnadezeit ist. Aber mir hängt es manchmal, Entschuldigung, dass ich so, es ist manchmal, dass ich sage, Herr, jetzt ist dann die Zeit. Aber ist natürlich, was beschwere ich mich? Ich erwarte, dass der Herr Jesus wiederkommt, wie er es verheißen hat, aber ich erwarte auch noch was anderes. Dass er mich, solange er uns noch hier lässt, wie der Paulus sagt, ich bin lieber beim Herrn, aber solange ich hier arbeiten muss, und diene darf, tue ich das. Ich erwarte aber auch, dass der Herr mir die Kraft dazu gibt. Und dass er mich nicht loslässt. Ja, dass er mich nicht zu Schande werden lässt. Das glaube ich, dass seine Dynamis und seine Energie in mir wirkt so lange. Sonst könnte ich das gar nicht ertragen. Gell? Und das ist unser Herr. Das tut er. Und das ist das Dritte. Ich erwarte von ihm, das ist das Zweite. Und dann das Allerletzte, und damit schließe ich auch, was ist meine himmlische Hoffnung in Bezug auf, was er hier in Vers 21 sagt, dass er uns der Leib der Niedrigkeit da der Leib der Demut umgestaltet wird. Das ist auch eine Hoffnung, die wir haben dürfen, wenn man hier nur auf das Irdische guckt. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich habe das Gefühl, die Krankheiten, überall, wo ich hinhöre, alle sind krank. Ich habe jetzt mit einem Bruder geredet, das ist kein Bruder, das ist ein Freund von mir, der sagt, Sven, ich weiß nicht, ich will das gar nicht thematisieren, aber er hat es mir ehrlich gesagt, das gebe ich so ehrlich weiter. Er sagt mir, Sven, ich habe mich 2 oder 3 Mal impfen lassen müssen. Wir haben Chips bekommen, da komme ich nicht mehr durchs Drehkreuz durch, ich habe eine Familie zu versorgen, ich muss das tun. Ich wollte es nicht, aber ich muss es tun. Und dann, er sagt mir, hey Sven, und das ist jetzt nicht der Einzige, ich höre das so oft, seit ich geimpft bin, ich bin nur noch krank. Ich habe Dinge, die kannte ich vorher gar nicht, ich war stark. Und jetzt meine Arbeitskollegen, denen geht es auch so. Meine Frau, die arbeitet bei Rewe, die kommt mit vielen Leuten in Kontakt, die sagt, wo ist dein Dings? Ja, der ist gestorben, ja, war kerngesund. Woher es kommt, soll jeder für sich beantworten. Ich sehe, die Leute werden überall krank. Aber ich habe jetzt auch, und das ist vielleicht das Wichtigste, bei aller Orthodoxie, ob neo-evangelikal, ob ihr Lehrer, wisst ihr, man kommt manchmal an einen Punkt in seinem Leben, ich habe jetzt mit einem Bruder gesprochen, der ist todkrank. Ja, also der hat wahrscheinlich nicht mehr so lang zu leben. Und dann interessiere den diese Spitzfindigkeiten gar nicht mehr so sehr. Aber er braucht Hoffnung. Er braucht nur noch Hoffnung. Und da habe ich ihm gesagt auch, der Herr, wenn er wiederkommt, der wird uns umgestalten. Spätestens, wenn du beim Herrn bist, dann hast du diesen Leib, diese Tränen und diese Schmerzen hast du nicht mehr. Und vielleicht ist unter uns auch einer, der sagt, ich habe zu kämpfen körperlich. Das ist auch unsere Hoffnung in der himmlischen Ausrichtung, dass wir wissen, so muss es nicht bleiben. Und ich möchte uns Josua 1,5 zum Schluss mitgeben, auch für die, die zu kämpfen haben, wo der Herr sagt, bis er kommt, sagt er, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Und das ist ein wunderbares Wort, allumfassend. Hier geht es um die Landeinnahme. Und wenn wir das Land einnehmen, auch in der Endzeit, dürfen wir eins wissen, wir sind wachsam, wir nehmen uns Vorbilder, wunderbar, aber eins ist auch klar, er kämpft für uns und er gibt uns die Kraft und er wird uns nicht verlassen. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich mir bei all den Herausforderungen, in denen wir so stecken. Ich möchte beten zum Schluss. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns den Blick immer wieder aufrichtest auf die himmlischen Dinge. Ich muss selbst sagen, so wie schnell ist es, dass man auf diese irdischen Dinge schaut, sich gefangen nimmt von Umständen, von Sorge, von Ängsten. Wir danken dir, Herr, dass wir auf dich schauen dürfen, dass wir unsere Last und unsere Sünde bei dir abladen dürfen. Und das Wunderbarste ist, dass du uns Vorbilder gegeben hast, an denen wir uns langhangeln dürfen, dass wir einfach so agieren dürfen, wie du es uns gezeigt hast. Und ich bete so, dass du mit jedem gehst, der gerade in Anfechtungen ist, dass du ja mit uns, mit jedem Einzelnen zum Ziele kommst. Und wir danken dir, dass immer noch Gnadezeit ist. Amen.